Hey zusammen und willkommen zurück im Newcom Podcast mit der letzten Folge unserer What's New Staffel. Heute geht's um Apps. Wir alle haben ja unzählige davon auf dem Handy, Spotify, WhatsApp, Instagram, aber natürlich auch einige Brand-Apps wie Koro, Zara, Uniqlo oder auch Rewe, was auch immer ihr so habt. Aber warum braucht es eigentlich Brand-Apps? Das ist ja gefühlt, gibt's für alles schon eine App. Warum also die nächste auf den Markt bringen? Dazu spreche ich heute mit Julian von DevHelden. Sein Team und er haben die Apps von Snox, Koro und auch Teveo aufgebaut. Also lasst uns mal schauen, warum Apps auch in 2025 noch relevant sind und warum es für viele Marken der nächste logische Schritt sein wird. Julian gibt euch Tipps, ab wann es sich lohnt, eine eigene App zu haben, wie man diese Strategie richtig angeht und wo man überhaupt anfangen soll. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich die Thematik auch über 2025 hinaus entwickeln wird und welche neuen Features und auch Trends es in die Richtung geben wird. Viel Spaß mit der letzten Folge der What's New Staffel.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Julian, erstmal welcome back im Newcom Podcast. Schön, dich heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Du hast schon erzählt, ihr seid ein bisschen im Umzugsstress aktuell, beziehungsweise ihr habt das hinter euch. Das heißt, das war so ein bisschen der Jahresstart für euch, war einmal neues Office umziehen und den ganzen Spaß direkt zum Jahresstart mal hinter euch zu bringen.
Yes, also man sieht, wir sind noch nicht im Studio, sondern bei mir und Aaron im Büro, weil das Studio noch nicht fertig ist und über die Festtage viel damit zugebracht, alles hier in die neuen Räumlichkeiten zu bringen, aber man kommt langsam an.
Es gibt ja dann auch wahrscheinlich nichts Besseres, als dann wirklich ins neue Jahr zu starten und dann, wenn das neue Office eingerichtet ist und man dann wirklich richtig loslegen kann. Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein ganz angenehmes Gefühl, nehme ich mal an.
Hey, total, total.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe auch ganz witzige Story. Ich bin heute Morgen wir hatten ja die Aufnahme für heute ausgemacht zu dem Thema und ich bin heute Morgen zur Arbeit gefahren und dachte mir, das ist jetzt ein schöner Zufall, das ist jetzt eine wahre Story, das ist nicht erfunden, dass ich natürlich genau heute Morgen eine kleine Push-Notification von einer Fashion-App bekommen habe und heute Morgen dann schnell in der Bahn mir eine neue Winterjacke gekauft hat. Da dachte ich mir, okay, die App hat das ganz gut gemacht, das hat funktioniert und dachte ich mir auch, perfekter Einstieg heute in die Podcast-Folge, wo wir natürlich genau darüber sprechen wollen.
Jawohl, sehr gut.
Du warst ja, ich habe es gerade schon gesagt, du warst ja schon mal Gast im Newcom Podcast. Damals hast du noch mit Jason darüber gesprochen, so ein bisschen explizit, wie Apps KPIs verbessern können. Heute wollen wir den Trend nochmal etwas allgemeiner für 2025 aufgreifen und darüber sprechen, wie Marken diese Strategie richtig angehen können. Daher mal zum Start so ein bisschen allgemein. Warum glaubst du, dass Apps in diesem Jahr für Marken noch wichtiger werden?
Ja, also ganz klar Kundenbindung. Also Apps helfen halt, sich erstmal in dem ganzen Wettbewerb abzuheben. Ne? Also wir haben extremen Wettbewerb. Brands stehen aktuell vor so diversen Herausforderungen. Wir haben einerseits Temu, hatte ich ja, glaube ich, schon im letzten Podcast angerissen. Temu, die mit einem massiven Marketingbudget auf dem Markt stürmen. Und man muss sich einfach abheben. Plus die Herausforderung mit Tracking und Co. Bestandskunden zu reaktivieren und zwar effizient zu reaktivieren und nicht ineffizient, ne, also mit massiven Marketingkosten. Das sind so Herausforderungen, vor denen viele Brands stehen. Und da hilft halt wirklich eine App. Ne? Also wir können halt ganz gezielt, also ähnlich wie bei dir, ne, also Bestandskunden oder Leute, die App halt auch einfach nur drauf haben auf dem Smartphone, also da können wir auch später nochmal drauf eingehen, wie wir halt Apps auch attraktiv machen für noch nicht bestehende Kunden. Das heißt, dass da ein Anreiz gesetzt wird, dass die Apps auch von Nicht-Kunden runtergeladen wird und dass man es halt so auch hinbekommt, Nutzer der App zu neuen Kunden zu machen. Also da ist ganz klar für mich der Punkt, wo ich sage, okay, diese Aufmerksamkeit einerseits, das Abheben auf dem Markt, ne, und halt auch diese Effizienz zu schaffen, einen direkten Kanal oder beziehungsweise einen direkten Zugang zum Kunden. Und das Schöne dabei ist halt, die Daten bleiben halt alle auf dem Gerät. Ne? Also wir haben persistente Daten, auf die wir zurückgreifen können uns da wirklich eine Datenbank aufbauen mit diversen Informationen, die wir uns vom Nutzer ziehen und basierend auf den Daten auch Push-Kampagnen als Beispiel ausspielen. Genau.
Ja, diese direkte Erreichbarkeit, ich meine, ich war das beste Beispiel heute Morgen, wie das dann funktionieren kann. Das ist dann natürlich auch viel effektiver als, wenn wir jetzt über eine klassische E-Mail-Kampagne oder so sprechen, was dann doch deutlich schwieriger ist. Wenn wir jetzt mal aus Unternehmensseite denken, es gibt ja viele Brands, die wahrscheinlich immer noch so ein bisschen die Meinung haben, ja, Ich kann meine Website mobile optimieren, das reicht aus, weil die User können dann über ihr Handy auch damit interagieren. Das ist ja bei einer App ein ganz anderes Level. Wie siehst du oder was ist für dich die Möglichkeit, vor allem die User Experience mit einer App krass auch von einer Website abzuheben? Also was können wirklich nur Apps bieten?
Ja, also erstmal die Performance, die wir haben in so einer App, das schafft natürlich keine Webseite. Eine App läuft halt auf dem Gerät nativ, also auf dem iOS- oder Android-Gerät, und dadurch sind wir erstmal viel performanter. Das heißt, wir können uns Daten direkt aus dem Gerätespeicher ziehen, weshalb wir Content viel schneller anzeigen können. Das heißt, diese Performance, die bekommen wir schon erst recht nicht hin. Plus, man muss einfach sagen, eine mobile Webseite ist eine letztlich immer noch eine Webseite, die sich dem Endgerät, also dem Smartphone, anpasst. Bei einer App ist es so, eine App passt sich nicht dem Gerät an, sondern ist spezifisch für das Endgerät entwickelt. Weshalb wir performanter sind, wir haben immer eine bessere User Experience, weil wir halt auf gerätespezifische Swipe-Gestiken, Navigationsgestiken und Co. Zurückgreifen. Das heißt, alles das, was wir kennen, wie zum Beispiel am linken Bildschirmrand mit dem Daumen ansetzen und komplett auf den rechten ziehen, bedeutet zurückgehen zum Beispiel. Oder wenn wir auf was draufdrücken und von unten so eine Bottom-Sheet-Card, also nennt sich das, einfährt. Das sind so Dinge, Funktionalitäten und auch UI-Pieces, die wir kennen aus diversen anderen Apps, die wir nutzen. Und das schafft einfach keine Webseite. Und dadurch, dass die Nutzererfahrung, also die User Experience, kurz UX, deutlich besser ist in so einer App, schaffen wir es halt tatsächlich, höhere Average Order Values zu erzielen, also einen höheren Warenkorbwert, wie auch die Conversion Rate ist tatsächlich im Jahresdurchschnitt bei unseren Kunden doppelt so hoch wie im Online-Store. Da muss man natürlich vorsichtig rangehen und sagen, natürlich, wir haben viele Bestandskunden, die wir von der Webseite in die App reinziehen. Aber nichtsdestotrotz verdoppeln wir tatsächlich die Conversion Rate und erzielen auch noch gleichzeitig, ich glaube, es sind 10% im Jahresdurchschnitt höheren AOV in so einer App. Genau, das liegt halt durch diese, also an dieser User Experience und auch daran, dass der Nutzer halt die App länger nutzt, weil es ihm einfach gefällt.
Ist das, glaubst du, das ist auch mittlerweile so ein bisschen die Erwartungshaltung der User zu sagen, ich möchte eine perfekt abgestimmte App haben, wo ich wirklich, die auch zu der Brand passt, im Vergleich zu dann irgendwie auf dem mobilen Endgerät eine Website zu öffnen und da ein bisschen unhandlich durchzuscrollen?
Ja, also tatsächlich, so eine Webseite schafft einfach nicht diese Nutzererfahrung, die wir schaffen mit so einer App. Es ist ja auch so, man muss einfach sagen, der Nutzer oder beziehungsweise der primäre Kunde nutzt ja primär sein Smartphone. Das wissen wir, 84% aller Nutzer oder Website-Besucher sind heutzutage im Durchschnitt Mobile-User. Das heißt, auch Google hat ja vor, ich glaube, einem Jahr oder eineinhalb Jahren sein Update ausgerollt, Mobile First. Und das ist für uns deswegen auch ein klein wenig unbegreiflich, wie einige diesen, ich sag mal, mobilen Kanal halt eher nachlässig oder nachlässig behandeln, weil wir bauen halt explizit für diese Geräte eine Software. Und die Vorteile, da können wir vielleicht sonst auch gleich nochmal drauf eingehen, von so einer App sind ja nicht nur, dass wir eine höhere User-Experience haben in so einer App, sondern sind ja auch, dass wir zum Beispiel Deep Links nutzen können, also speziell in diese App leiten können und Nutzer aus anderen Kanälen rausziehen, plus wir erhalten ja nebenbei, und das ist ja das, was wir eingehend auch sagten, neben Newslettern einen weiteren Kanal. Also Newsletter, machen wir uns nichts vor, das funktioniert. Wir binden diese zum Beispiel auch in unsere Kampagnen ein, jetzt zum Beispiel in dem Fall, also wir nutzen unter anderem Clever Push oder Klaviyo als Dienstleister zum Push-Benachrichtigung versenden, haben aber noch weitere Dienstleister, die wir mit anbieten können, Emasis, Braze oder andere. Und da ist es so, dass wir tatsächlich mit so einem Klaviyo die Möglichkeit haben, auch eine richtige Kampagne aufzubauen, also die erst über Newsletter in die App reinführt und dann über Push weitermacht. Weil Push-Benachrichtigungen haben tatsächlich, wie bei dir, ne, die Wirkung, dass sie recht schnell die Leute in die App und auch zum Kauf führen.
Ja, das ist, ich glaube, sehr wichtig als Info natürlich auch für viele, dass man eben dieses technische Setup auch mit verschiedenen Tools auch für die App einfach optimieren kann, dass es nichts ist, wo man mit seiner App alleine steht, sondern da wirklich sich das perfekte Setup bauen kann. Lass uns mal nochmal ein bisschen in das Thema Performance und auch KPIs eingehen. Du hast da ja jetzt schon ein, zwei Punkte gesagt. dass gerade eben die Verweildauer der User ist länger und daraus ergeben sich dann auch eben wirklich sehr, sehr gute KPIs, Conversion Rates, ROAS, du hast es gerade schon angesprochen. Was denkst du jetzt nochmal im Speziellen, warum performen Apps so viel besser als klassische Kanäle und wodurch wird dann wirklich auch, wodurch werden oder was sind Beispiele, warum so gute KPIs erzielt werden können?
Genau. Also wir haben eine Verteilung, vielleicht das ist auch eingehend nochmal anzuschneiden, eine Verteilung von 70-30, also 70% Bestandskunden und 30% Neukunden. Dadurch, dass wir halt diese 70% Bestandskunden haben, haben wir meistens eine höhere Loyalität. Das heißt, die Nutzer, die so eine App nutzen, sind prinzipiell meistens loyaler, weshalb wir unter anderem auch da höhere KPIs haben. Das muss man einfach sagen. Nichtsdestotrotz schafft die App halt unter anderem halt durch diese User Experience, die wir schaffen, einfach ist den User zu binden. Das heißt, wir kennen es vielleicht auch selber von Apps. Also du hattest heute dein Beispiel aus der Bahn. Man shoppt tiefer, das heißt, man stöbert länger, weil alles sehr performant ist, das ist da. Zum Beispiel einer meiner größten Fuck-Ups, wenn ich das so sagen darf, ist, wenn ich auf einer Webseite, auf einer PLP bin, schon lange gescrollt habe, dann gefällt mir ein Produkt, das drücke ich an, ich komme auf die PDP, schaue mir das Produkt an, aus irgendwelchen Gründen sagt es mir nicht zu oder es sagt mir vielleicht sogar zu, ich tue es in meine Wunschliste, will aber weiter stöbern und ich drücke zurück und ende auf der PLP nicht an dem Punkt, wo ich gescrollt habe, sondern weiter drüber, drunter oder ganz oben im Worst Case. Das ist was, das führt zu nahezu, also zumindest bei mir würde es zu einem Abbruch führen des weiteren Durchstöberns. Ihr habt zwar vielleicht das Produkt auf der Wunschliste, aber ich wäre wahrscheinlich so genervt, dass ich die App oder halt die Webseite schließen würde und nicht weitermachen würde. Und diese ganzen Fuck-Ups, die bekommen wir halt mit so einer App teilweise ausgemerzt bis ganz ausgemerzt. Also sowas zum Beispiel gibt es in so einer App nicht, weil wir halt das Ganze nativ auf dem Gerät haben. Und das führt halt unter anderem zu diesen KPIs, genau.
Was da natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist, ist dann auch die Qualität der App.
Absolut.
Ja, ich meine, ich glaube, wir kennen alle auch Apps, die jetzt nicht wirklich user-friendly sind, nenne ich es mal. Und das ist dann wahrscheinlich doppelt negativ. Also dann würde ich behaupten, dann lieber mal erstmal bei der Website bleiben, bevor man wirklich eine schlechte App hat. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass, wenn man eben eine App hat, dass die auch entsprechend funktioniert und UX stimmt, user-friendly ist, damit man dann auch die Vorteile daraus ziehen kann.
Genau, also so eine App sollte tatsächlich ganz klar durchdacht sein. Also das übers Bein brechen, also wir haben auch teilweise solche Anfragen, ne, wo einfach, muss man ganz klar sagen, sich zu spät mit dem Thema beschäftigt wurde und dann will man das an Black Friday irgendwie pushen oder zu irgendeinem Sale-Event. Und da raten wir auch immer ganz klar ab oder lehnen sogar den Auftrag ab, weil wir sagen, alles das, was hier irgendwie diese Räumlichkeiten verlässt, soll halt den Qualitätsstandard beziehungsweise den Qualitätsanspruch genügen, den wir hier haben. Und das ist halt mindestens 100% oder mehr. Und das schaffst du nur mit einem ganz klaren Konzept. Also so ein Herangehen an so eine App ist, dass wir mit dem, mit der Brand ins Gespräch gehen, dass wir erstmal verstehen, wer ist die Zielgruppe, was soll erreicht werden, welche Ziele sind da, welchen Mehrwert können wir bieten in der App und dann baut man ein Konzept aus, schaut dann in der Blueprint-Phase, wie kriegen wir dieses Konzept technisch umgesetzt, also sprich, was ist schon gegeben, also Shop-System als Beispiel, CRM oder Co. Und das inkludieren wir alles, dass wir alle Daten haben und auch richtig nutzen können. Und dann geht es erst in die Designphase und wenn die abgeschlossen ist, erst in die Entwicklungsphase. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem Baukastensystem oder sonstiges, sondern es ist alles von Anfang bis Ende durchdacht. Auch das ganze Publishing machen wir mit dem Kunden und gehen dann auch später ran und begleiten halt bei dieser ganzen Kampagnenstruktur beziehungsweise dem Kampagnen-Setup. Und da kann ich sagen, wir haben sogar Kunden, die innerhalb von 2 Tagen mit einer richtigen Vorbereitung von so einer Kampagne die App bereits wieder drin hatten. Also das heißt, die haben so viel, also nur mit dem Umsatz, der über die App lief. Das heißt, die Kampagne war so gut vorbereitet, dass so viele Nutzer in die App gekommen sind, den Sale so schön angenommen haben, dass die Kosten bereits innerhalb von 2 Tagen drin waren. Und ich glaube, unser Worst Case liegt bei 3 Monaten, meine ich. Genau.
Okay, das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen, in dem Sinn so die Kostenseite, weil natürlich für viele ist so im ersten Moment erstmal eine App mit Kosten verbunden, aber wie du es gerade gesagt hast, langfristig sollte ja eine App in dem Sinn eigentlich günstiger sein, eine Plattform, die man selbst kontrolliert, du hast die Ads schon angesprochen, da im Endeffekt so wie, also was ist für dich oder wie siehst du dieses Setup wirklich mit der App, dass sie langfristig günstiger ist, was sind da wirklich die Faktoren dafür, dass man damit dann wirklich profitabler arbeitet als mit der Website?
Ja, also tatsächlich, ich sprach das Beispiel schon einmal an, Klaviyo oder zum Beispiel Cleverpush. Also bei Cleverpush ist die Fee nahezu null, nenne ich es mal. Also die ist wirklich marginal. Ich glaube, wir sprechen von 150 Euro aufwärts, die wir im Monat einmalig zahlen. Bei Klaviyo ist es sogar noch verrückter. Also viele unserer Kunden nutzen zum Beispiel Klaviyo bereits für E-Mail Marketing, und da ist es so, dass Push-Benachrichtigungen komplett kostenfrei sind. Das bedeutet, wir können so viele Push-Kampagnen aufsetzen und auch so viele Push-Nachrichten, wie wir möchten, im Monat versenden und zahlen keinen einzigen Cent mehr als das, was wir bereits im Setup haben.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Ads, die man sonst irgendwie online schalten muss.
So ist es, weil wir halt auch tatsächlich exakt den Nutzer ansprechen können. Wir landen auf dem Homescreen, ne? Also neben der WhatsApp von Mama oder Papa oder der Freundin als Beispiel. Und dementsprechend, wenn die richtig aufgesetzt sind und auch in der Frequenz richtig sind und nicht spammy sind, schaffen wir es halt so, dass wir den Nutzer ja teilweise zu 80% in die App führen über so eine Push-Kampagne. Des Weiteren, ich sprach das schon an, wenn man wirklich nur darüber den Kanal macht und auch wirklich die Kampagne gut aufbaut, erzielen wir teilweise Rekordhohes über so eine Push-Kampagne. Ich will jetzt keine Rekordzahlen hier nennen, weil ich das immer so ein klein Mini-Shady nenne, aber die sind im dreistelligen Bereich.
Was ja, glaube ich, für viele schon ausreicht, um zu sehen, was da an Potenzial dahinter steckt, weil das sind ja wirklich wahnsinnig gute Werte. Wenn ich jetzt mal noch an die Apps denke, die ich auch bei mir auf dem Handy habe, das sind ja dann oft Brands, zu denen man dann schon eine gewisse Bindung hat, wo man dann auch sagt, man ist irgendwie loyaler Kunde oder Nutzer in dem Sinn. Siehst du es auch als große Herausforderung, Kunden in die App zu bekommen, die jetzt entweder noch nicht diese hohe Bindung haben oder eben Neukunden sind. Wie siehst du da, welche Maßnahmen muss man da ergreifen, um das Problem zu lösen?
Ja, also ich sehe das für uns als keine Herausforderung. Letztlich ist das unser Job. Also wir bauen ja nicht nur Apps. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu differenzieren. Also klar, das ist der Einstieg, ne? Also eine Brand kommt zu uns und sagt, Mensch, wir haben hier einen gut laufenden Store, beziehungsweise Shop. Das heißt irgendwie 5 Mio. Jahresumsatz aufwärts. Wer dann nicht über eine App nachdenkt, verpasst ganz klar was. Punkt. Bei 10 Mio. Jahresumsatz ist es ein No-Brainer. Also das kann ich vielleicht auch nochmal hier kurz festhalten. Und wenn wir diese App gebaut haben, dann geht eigentlich der Spaß erst los. Das heißt, die App ist ja letztlich nur der Einstieg und unser Kanal, den wir erstmal schaffen müssen. Und dann geht's los mit AB-Testing oder mit tatsächlich dieser Kampagnenstruktur. Und wir erarbeiten unter anderem dann auch Konzepte beziehungsweise auch Roadmaps über das Jahr hinweg, wie wir Anreize schaffen, gemeinsam mit dem Kunden, also die erarbeiten wir, um halt den Nutzer von der Webseite oder, ne, also von Ads auch unter anderem, das heißt, wenn wir noch über Neukunden sprechen, in die App zu leiten. Und da sagte ich ja eingehend schon einmal, wir haben eine Verteilung circa von 70 zu 30%, also 30% Neukunden, 70% Bestandskunden. Und vielleicht gehen wir sonst auch nochmal da auf das Thema Deep Linking ein, weil das ist ja gerade auch in unseren Cases, die wir gemeinsam haben, relevant. Ihr baut fantastische Ads, die tatsächlich dazu führen, dass der Nutzer entweder hochswiped oder auf den jeweiligen Link klickt. Und über Deep Linking haben wir halt die Möglichkeit, also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz Deep Linking. Kennt man vielleicht unter anderem jetzt, welches Beispiel nehmen wir von H&M? Dass wenn ich auf einen Link drücke, egal ob es über ein Newsletter war, über eine Google-Ad, über eine Social-Ad, dann gelange ich, wenn ich die App auf meinem Handy drauf habe, direkt in die H&M-App. Das schafft man halt über dieses Deep Linking, und das sorgt dafür, dass der Nutzer von dem bestehenden Kanal, wo ja auch die Konkurrenz ist, ob es ein Google ist, ne, also im E-Mail-Newsletter sind, ist die vielleicht nicht ganz so hoch, aber bei Google Ads zum Beispiel oder gerade in Social-Media-Kanälen, dort ziehen wir den User aus der bestehenden App raus und leiten ihn in die eigene App rein. Und das bedeutet, er bekommt eigentlich kaum was mit, ne? Er switcht zwar einmal die App, aber er bekommt gar nicht diesen Übergang mit und ist dann bei uns in der App und fängt an zu stöbern, weil die App möglichst halt optimal gestaltet ist von der User Experience und ja, befindet sich bei uns in der App, wo es keine Konkurrenz gibt, und best case erzielen wir so eine Conversion.
Das ist ja schon ein sehr gutes Setup. Ich glaube, man denkt auch oft im ersten Moment, wenn ich dann denke, wie kann ich Kunden in meine App holen, natürlich direkt, okay, Rabatte, die es nur in der App gibt, einfach über den Preis. Ist das was, was ihr auch oder was ihr auch seht, was gut funktioniert? In meiner Meinung würde ich sagen, man muss damit auch aufpassen, es eben nicht zu übertreiben, absolut, weil es gibt bestimmt auch die Beispiele, dass sonst Kunden sich die App herunterladen, um den Rabatt eben zu nehmen und danach die App wieder runterschmeißen. Also ich denke mal, das muss man, ist das Thema Rabattierung, wie natürlich bei anderen Kanälen auch, ist etwas, wo man, das man vorsichtig angehen muss bei den Apps.
Absolut, also bin ich 100% bei dir. Das betrifft ja nicht nur die Apps, sondern das betrifft generell diverse Brands. Wir haben ja ein breites Portfolio, ne? Also wir haben die Marken, die exakt das tun, was du dort ansprachst, aber wir haben auch Marken wie einen BSTN, die KDW-Gruppe oder Co., die nicht viel mit Rabatten arbeiten oder halt gar nicht mit Rabatten arbeiten. Und das ist halt auch die Herausforderung, die wir auf uns nehmen, uns gemeinsam mit dem Kunden heranzusetzen und zu sagen, okay, wie bauen wir eine Strategie auf, beziehungsweise Anreize, die wir schaffen könnten in der App. Die Anreize müssen nicht immer per se sein, dass wir 20% oder 30% Rabatt geben in der App und auch im Webstore vielleicht nicht, sondern das kann unter anderem sein Early Drops zum Beispiel. Das heißt, wenn wir jetzt über Klamotten sprechen oder sonstiges, hast du einen Early Access in der App. Oder bei Ola Kala zum Beispiel haben wir es so gelöst, wir haben rückwirkend alle Käufe, die je getätigt worden sind bei Ola Kala, gut geschrieben einem Loyalty-Programm. Und dieses Loyalty-Programm ist nur über die App nutzbar. Das bedeutet, wenn du bereits vor 5 Jahren einen Hoodie gekauft hast bei Tim und bei Nico, dann wurde dir dieser bereits an Loyalty-Punkten gut geschrieben. Und wenn du jetzt über die App in der Zukunft weiterkaufst, sammelst du dort weitere Loyalty-Punkte. Das heißt, es gibt verschiedenste Herangehensweisen, wie wir das nutzen können. Man kann weitere Dinge einbinden, einen digitalen Adventskalender als Beispiel, Referral-Links, die nur über die App funktionieren oder sonstiges. Das sind Dinge, die wir gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten und die führen dann letztlich dazu, dass so eine App genutzt wird.
Du hast das Loyalty-Thema jetzt gerade schon angesprochen. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal wirklich explizit auf den App-Bereich im Jahr 2025 zu sprechen kommen. Ja. Wir hatten ja für unser E-Book bereits davon gesprochen, dass Apps der neue Push-Kanal in diesem Jahr sind und wirklich sehr relevant oder noch relevanter für Marken wird. Warum ist das so und wie nutzen Marken den Vorteil wirklich am besten?
Ja, also ganz klar, Push-Benachrichtigung sprachen wir schon an, ne? Push-Benachrichtigungen sind, also ist das Must-Have, wenn du eine App hast, dann brauchst du auch Push-Benachrichtigungen. Also das ist wie damals die Frage, die ganz, ganz früher war, so ja, wofür möchtest du die App denn entwickeln? Für Android oder für iOS? Oder doch für beides? Die Frage stellt sich nicht mehr. Also man entwickelt heutzutage entweder Hybrid, Cross-Plattform oder für beide Plattformen. Bedeutet, eine Plattform auszuschließen, wäre absolut dämlich, um das ganz klar wegzusagen. Push-Benachrichtigungen gehören dementsprechend auch mit zu, weil das ist letztlich unsere Ansprache bzw. unser Kanal und da kann man halt auch Anreize setzen, dass diese aktiviert werden. Wir haben da sehr, sehr hohe Opt-in-Raten. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne mal gehabt, das ist, muss man einmal ganz kurz auch dazu sagen, es sind Rekordzahlen, ne? Also es ist eine ganz explizite Kampagne, die darauf abgezielt hat, die Opt-ins hochzuziehen und da haben wir eine Opt-in-Rate gehabt von 92% bei den Push-Benachrichtigungen und ich glaube, ein Zuwachs von 32.000 Usern in diesem Zeitraum, ich glaube, das waren 3 Tage. Und des Weiteren, was viele auch gar nicht sehen, das Thema DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Wir haben die Möglichkeit, ohne Zero-Party, also beziehungsweise Zero-Party-Daten zu speichern. Das bedeutet, wir haben keine weiteren Tools, die da mitlesen oder die auf die Daten zugreifen können. Wir können die alle in einer Datenbank speichern. Das heißt, sie sind bei uns im System oder abrufbar und die können wir dann nutzen. Das können zum Beispiel sein bei einem Onboarding-Prozess, dass wir einen Onboarding-Prozess haben oder ein Profil, was der Nutzer sich konfigurieren kann, wo er seine Schuhgrößen hinterlegen kann, die er Pi mal Daumen hat. Ne? Das heißt, vielleicht, wenn wir jetzt an einen Birkenstock denken, da höre ich von immer vielen so, ja, eine Größe lieber größer kaufen. So, dann kann ich variieren, kann sagen, ich habe normal eine 43, hier in dem Fall wäre es aber eine 43 und eine 44, die ich ankreuze. Ich interessiere mich primär für offene Sandalen und veganes Leder, weil Leder unterstütze ich nicht. So, das heißt, die Daten kann ich angeben, das heißt, meine Interessen abspeichern und wir können diese Daten nutzen und explizit darauf Push-Kampagnen setzen, Newsletter auch nutzen und. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, ja, das haben wir jetzt schon alles im Einsatz. Genauso wie Flows für Push-Kampagnen, das bedeutet, ne, also dass wir Timer im Hintergrund laufen, als Beispiel bei Snox, wenn du dort Socken in deinen Warenkorb legst, dann eine WhatsApp kriegst oder vielleicht doch nochmal zurückslidest auf das letzte Reel, was du hattest, Dann läuft im Hintergrund ein Timer mit und nach 15 Minuten bekommst du automatisch eine Push-Benachrichtigung, hey, pass auf, du hast hier noch was im Warenkorb, komm zurück. Und so setzen wir auch wieder den Anreiz zurück, in die App zu kommen, direkt zum Warenkorb zu springen und den Nutzer wieder zurückzuziehen. Das sind so alles Dinge, die wir auch in 24 schon hatten. Und wenn wir jetzt uns 25 sozusagen die Trends angucken, sind es unter anderem, da kann ich jetzt nicht nennen, welche App das ist, aber wir sind gerade dabei, bei einer App eine KI-Lösung zu implementieren, die explizit auf dem, was der User sich in der App angeschaut hat, Dinge vorschlägt in der App. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Beispiel mir Winterjacken angeschaut habe und die vielleicht auch eher im hochpreisigeren Segment, dann bekomme ich vorgeschlagen als Beispiel eine Canada Goose und eine, weiß ich nicht, eine Woolrich. So, das bedeutet explizit KI gestützt Empfehlungen für den User. Das sind so Dinge, die wir jetzt in 25 angehen und auch ausrollen bei der ein oder anderen App bei einem Kunden. Und gleichzeitig Dinge, die ich ansprach, wie Referral-Links, das ist so, glaube ich, so der Trend für 25, würde ich sagen, dass wir sagen, okay, Referral-Links, wir haben bereits Kunden, die überzeugt sind von unserer Marke, Kunden, die gut für uns sprechen und die belohnen wir dafür. Das heißt, wenn jemand einen neuen Kunden heranzieht oder jemand eine neue Anmeldung hat im Shop, dann belohnen wir den beispielsweise mit einem Rabattcode oder belohnen den mit einem Gutschein und umgekehrt auch. Das heißt, beide Seiten haben was davon. Man kennt das von als Beispiel von Whoop oder von anderen Brands. Ich glaube, Trade Republic hat auch gerade eine Aktion am Laufen. Das funktioniert fantastisch. Und wenn wir jetzt den Blick auf das Ende 25 richten, dann sind wir auch mit dem einen oder anderen bereits im Gespräch für einen digitalen Adventskalender, den wir dort einrichten, exklusiv in der App. Und genau, ich würde sagen, das sind die Trends für 25.
Da hast du ja schon einige Dinge genannt. Es ist ja auch sehr spannend zu sehen, dass Themen wie AI, Themen wie Personalisierung, die in jedem Bereich relevant werden, natürlich auch hier eine große Rolle spielen. Wenn wir dann jetzt, ich meine, 25 sind sehr viele Trends, wenn wir mal ein bisschen versuchen, noch länger zu schauen, wie verändert sich das Thema App über die nächsten Jahre auch? Ich glaube, ein großes Stichwort könnte das Thema auch Community sein. Was siehst du da noch an großen Dingen, die wirklich über die nächsten Jahre für Apps relevant werden?
Ja, genau. Also wir haben ja einerseits bereits besprochen, ne, dieses Loyalty-Programm. Ne? Also das heißt, Gamification-Ansätze sind damit irgendwie drin. Das heißt, wir sammeln Punkte, um halt, wenn ich was kaufe, werde ich belohnt. Kann vielleicht, wenn ich bei Events bin, jetzt als Beispiel in eurem Case zum Beispiel mit der Newcom, wo wir ja auch letztes Jahr waren und auch dieses Jahr sein werden, da ist es so, dass wir zum Beispiel vielleicht Badges verteilen könnten an unsere Kunden und sagen können, Mensch, du warst das Newcom-Badge zum Beispiel 24 und wenn du 25 kommst, gibt es da auch ein Abzeichen, ähnlich wie man es auch von Apple erkennt, Fitness, also so eine Gamification-Ansätze. Und eine App wird zu einer All-in-One-Lösung. Generell sollten wir den Omni-Channel, also wenn man eine App baut, sollte man immer Omni-Channel-Ansatz verfolgen. Das bedeutet, egal ob ich mir im Webstore, in der App oder wo auch immer ein Produkt zum Beispiel auf die Wishlist lege oder sonstiges, dann müssen diese Daten von überall aus abrufbar sein. Das heißt, wenn ich gerade auf dem iPad mir das auf die Wishlist lege, über den Mobile-Browser, dann an mein Handy rangehe, mich auf die Couch lege und da weiter shoppen möchte, muss das halt wirklich alles synchron laufen. Das sind so, solche Geschichten, genauso wie, dass wir sagen, dass ich schon sagte, ne, also dieses Cookie-Thema, also Cookies gibt es als solches nicht in so einer App, das gibt es nicht, aber wir haben natürlich Tracking und so weiter, was wir in so einer App machen können und das muss halt alles abgestimmt sein, sodass wir halt Daten wirklich persistent speichern können und die auch tatsächlich weiterverwenden können, weil einfach nur Daten haben bringt nichts, die müssen halt auch verwendet werden können.
Absolut, ich glaube gerade, du hast es gerade gesagt, dass das Omni-Channel-Thema ist super wichtig, weil man eben als User, man ist es mittlerweile gewöhnt, dass alles miteinander funktioniert. Ich glaube, Apple ist da natürlich immer das beste Beispiel, wie das wirklich auch über verschiedene Geräte und sonstiges alles funktioniert. Und das ist natürlich dann ein Ansatz, ein Qualitätsanspruch, den man haben muss, dass die App auch in den nächsten Jahren funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal wirklich aus praktischer Sicht darauf schauen, du hast das angesprochen, eine App alleine zu haben, reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein. Eine App muss auch qualitativ eben dem Anspruch genügen. Was muss eine Brand selbst jetzt explizit tun, damit die App wirklich performen kann?
Genau. Also wir sollten immer den Mehrwert versuchen in Vordergrund zu stellen von so einer App. Also das MVP, also das Minimal Value Product, was wir schaffen, wäre, dass wir den Shop sozusagen abbilden. Das heißt, der User findet alles das, was er kennt aus dem Online-Store, also aus der Mobile-Version, dem Online-Shop auch in der App wieder. Das heißt, ich kann Produkte in den Warenkorb legen, ich kann in der App auf die PDP zugreifen und kann sie halt best case auch kaufen. Das ist so das absolute Minimum. Das funktioniert auch schon, wenn wir uns das Beispiel Snox angucken, die Zahlen sind öffentlich, Johannes postet das ein oder andere Mal darüber, das sind alles Rekordzahlen, von denen wir da sprechen. Da ist schon ein höherer Average Order Value drin, eine höhere Conversion Rate und Co. Wenn wir uns jetzt tatsächlich aber andere Apps, die wir gebaut haben, anschauen, da ist meistens nochmal on top was reingebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Gewicht-Tracker, wir haben diese Early-Drop-Geschichte, was ich schon sagte, die da mit drin sind, Loyalty-Programme oder sonstiges. Und das führt dazu, dass wir einen Mehrwert reinarbeiten in so eine App und dass ein Nutzer halt auch eher diese nutzt. Und das ist was, worauf man auf jeden Fall achten sollte, also einfach nur stumpf eine App machen oder einfach nur stumpf den Shop nur spiegeln, ohne da weiter Mehrwert reinzubringen oder sogar Funktionalitäten zu reduzieren, die wir bereits haben in der Mobile-Version, ist nicht zielführend. Und da ist halt auch ganz oft das Thema, wir werden auch oft gefragt, so, ja Mensch, es gibt ja auch Baukästensysteme, total toll, da können wir innerhalb irgendwie von einem Monat oder zwei Monaten an live gehen. Gibt auch eine zum Beispiel sehr große Schmuckbrand, die ein Baukastensystem nutzt und da ist es einfach so, erstmal kostet es meistens mehr als eine Individualentwicklung, weil wir halt immer prozentual beteiligen und das mit einem Umsatz skaliert. Das heißt, Brands, für die eigentlich eine App wirklich relevant sind, für die ist so ein Baukasten eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert. Plus Änderungen, also sprich alles, was wir individuell haben wollen, wie Loyalty-Programm oder Tools, die wir vielleicht im Einsatz haben, können wir teilweise nicht nutzen, weil wir bauen letztlich dann irgendwie unseren Shop um dieses Baukastensystem herum und versuchen uns Tools zu nehmen, die halt mit dem Baukasten nutzbar sind. Hier, wenn wir zum Beispiel eine App entwickeln, das ist 100% individuell, da ist uns egal, ob es ein Review.io ist oder ein Trustpilot oder sonstiges, was im Einsatz ist für die Bewertungen zum Beispiel und auch weitere Tools, die dort laufen. Wir können alles, was irgendwie eine API hat oder irgendwie im Shopify drin ist, können wir implementieren. Also nicht nur Shopify, das ist auch ganz wichtig, nur mal ganz kurz zu sagen. Also wir haben ja nicht nur Shopify, sondern andere Stores, die wir betreuen, können wir implementieren. Und das wäre halt der nächste Punkt, dass wenn man sich eine App anschaut, dass man darauf achtet, dass wir, also dass man sich eine individuelle App anschaut, beziehungsweise individuelle Entwicklung, weil nur dann können wir auch später auf lange Sicht alles implementieren, was wir wollen. Sonst machen wir uns einfach Türen zu. Genau.
Du hast ja jetzt auch schon einige sehr, sehr gute Beispiele gebracht und ich glaube, wir kennen alle Apps, die einfach super funktionieren und auf der anderen Seite natürlich auch Apps, wo man sagt, ja, da musste man sich vielleicht nochmal ransetzen und nochmal ein bisschen verbessern, weil das eben die Experience nicht so gut ist. Wenn wir jetzt, oder was würdest du denn einer Marke raten, die am Überlegen ist, brauchen wir eine App, wollen wir eine App wirklich dazu nehmen, auch aus strategischer Sicht? Wie ist das für dich? Wann ist der erste Schritt gekommen, das zu machen und ab wann lohnt es sich wirklich, über eine App nachzudenken und eine App umzusetzen?
Ja, also eine Brand, die darüber nachdenkt, eine App zu machen, kann sich erstmal folgende Fragen stellen. Frage 1 wäre, mache ich mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz? Wenn ja, relevant, ganz klar. Habe ich gegebenenfalls Verbrauchsprodukte oder bereits eine bestehende Community, dann ist es schon fast No-Brainer, eine App zu machen, weil wir eine gewisse Kundenbasis, die loyal ist, bereits haben, die wir nutzen können und in die App ziehen können. Das sind erstmal die ersten Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn wir die uns gestellt haben, geht es darum, dass wir uns mit dem Prozess einerseits beschäftigen. Das heißt, welchen Mehrwert könnten wir noch mit reinbringen in so eine App? Bedeutet zum Beispiel diese Anreize, die wir ja sagten, dann wären das die Punkte, die ich tatsächlich in einem Erstgespräch klären würde. Da gibt es verschiedene Agenturen, auch wir bieten solche kostenlosen Erstgespräche an. Und dann geht es um die Konzeptionierung. Also das bedeutet, Blueprint-Phase ist damit inkludiert, wo man sich anschaut, ist der Tech-Spec, also das, was wir haben, ob es Magento ist, Shopware, Shopify, Salesforce, keine Ahnung, jegliches Shop-System ist denkbar, ist das kompatibel mit dem, was ich vorhabe, plus was habe ich alles im Einsatz, wo liegen überall Daten? habe ich ein CRM, was noch läuft, habe ich ein Business Central oder sonstiges, wo Daten liegen, die müssen irgendwie inkludiert werden. Baut man dann eine Middleware oder sonstiges, das heißt, erst dann kann man den Aufwand anfangen zu schätzen und man sollte sich schon im Vorwege Gedanken machen, wie zum Beispiel, brauche ich Multilanguage oder sonstiges, weil das sind alles Dinge, die später teurer sonst werden, anstatt dass man sie direkt am Anfang mitbedenkt. Das heißt, jeder, der im E-Commerce ist und 5 Millionen Euro mehr Umsatz macht, eine bestehende Community hat, ist definitiv auf der Strecke geblieben, sage ich mal, wenn er sich nicht mit dem Thema App beschäftigt.
Ich glaube, jetzt hast du vielen bestimmt schon den ersten Push gegeben, zu sagen, ja, App ist relevant, umsetzen. Vielleicht noch als weitere Frage, so ein, ich weiß, das ist wahrscheinlich von App zu App unterschiedlich, aber wie ist so eine grobe Timeline, wie viel Zeit braucht es, um wirklich dann der ersten Idee wirklich bis zum Go-Live der App das umzusetzen?
Ja, also es fängt erstmal alles an, also wenn man so eine App starten möchte, fängt alles damit an, dass wir erstmal in ein Erstgespräch reingehen und dann diese Konzeptphase machen. Die Konzeptphase ist meistens pauschal, das bedeutet, da gibt es einen Workshop und das ist nicht so ein Workshop, wo wir mit Lego arbeiten und dann das hoch abrechnen, sondern das ganz zielgerichtet, 3 Stunden ganz klar Zielgruppe verstehen, was wollen wir mit in die App reinbringen, also sprich die Ideen des Kunden mit inkludieren, unsere Ideen mit reinbringen. Und dann das Ganze evaluieren anhand von Aufwandschätzung und auch der Wirtschaftlichkeit, was kommt in das sogenannte MVP mit rein. Wenn das abgescoped ist sozusagen, was in dieses MVP reingehen soll, dann gehen wir ran an diese Blueprint-Phase, dass wir uns anschauen, wie kriegen wir es technisch umgesetzt. Und danach können wir explizit sagen, okay, so und so lange dauert es. Bei uns ist es so, 90% unserer Kunden nutzen Shopify. Und dementsprechend sind wir in Shopify-Projekten extrem schnell mittlerweile und performant unterwegs, weshalb wir es hinbekommen, so Pi mal Daumen um die 4 Monate so eine App an den Start zu bringen. Wenn wir jetzt über ein Magento sprechen oder ein Shopware oder sonstiges oder größere Shopify-Stores, wo halt weitere Tools inkludiert sind, wie ein Salesforce, HubSpot oder andere Dinge, wo Daten herkommen, dann verlängert sich das natürlich. Also pauschal das zu sagen, ist sehr schwierig, aber ich sag mal so ab 4 Monaten von Startschuss, ne, also dass wir miteinander sprechen, bis Go Live ist das Minimum, was wir bieten können. Definitiv, weil da muss ich ja vielleicht auch nochmal ganz kurz reingrätschen, weil jetzt haben viele 4 Monate gehört und sagen, ja Mensch, da habe ich ja noch 3-4 Monate Zeit, mir Gedanken zu machen, bevor das zu Black Friday online gehen soll. Ja, man sollte nie vergessen, da sind noch Entscheidungen zwischen. Ne? Also das heißt, wir sprechen hier von einem größeren Projekt. Wir auch lehnen teilweise Anfragen ab, wenn es nicht passt. Das sind Partnerschaften, die wir eingehen. Das muss Spaß machen, zusammenzuarbeiten. Die Teams müssen funktionieren. Wir arbeiten sehr agil. Und dementsprechend muss das alles erstmal fitten. Auf der anderen Seite beim Kunden muss natürlich auch zwischengecheckt werden, also Daten bereitgestellt werden, zum Beispiel jetzt in dem Fall zum Shop oder sonstiges Zugriffe. Und das dauert alles teilweise seine Zeit. Dementsprechend, das sollte man mit einkalkulieren.
Julia, mega, vielen Dank dir für deine Insights. Ich würde zum Abschluss jetzt gerne auch noch mit dir unser wöchentliches Newcom-Format durchgehen und einfach von dir persönlich ein bisschen noch Input zu unseren Company Values, Be Real, Be Bold, Be Visionary hören. Daher starte ich direkt rein und frage dich, Julian, was ist dein Be Real-Moment in deiner Karriere?
Ja, mein Be Real-Moment, würde ich sagen, ist der Case Snox. Johannes wird sich daran erinnern können. Wir haben ja damals bei Johannes die Möglichkeit gehabt zu pitchen und haben ihn auch überzeugen können von so einer App. Und da war es dann so, dass wir die App recht schnell hätten live stellen sollen. Und da haben wir uns intern beratschlagt und haben gesagt, die Qualität, die wir garantiert haben, beziehungsweise die wir Johannes vorgeschlagen haben, die hätten wir unter Anbetracht dieser Zeit nicht halten können. Und ich habe rumtelefoniert, Leute, die ich kenne aus dem Studium noch versucht zu akquirieren. Wir haben versucht, noch schnell Mitarbeiter ranzubekommen, was uns alles nicht gelungen ist, beziehungsweise wir hatten diese Zeit nicht schaffen können. Und dann gab es diesen Be-Real-Moment, wo ich mir treu bleiben wollte und auch dem Standard, den wir hier haben. Und habe dann Johannes angerufen und ihm gesagt, mein Lieber, wir müssen leider den Auftrag ablehnen. Wir können es leider nicht machen. Du musst zu jemand anderem, weil wir die Qualität nicht halten können. Und das war ziemlich hart, aber da sind wir uns, glaube ich, treu geblieben. Gott sei Dank, kleiner Plot-Twist oder beziehungsweise Surprise, man weiß es ja, eine Woche später kam doch der Anruf und Jonas hat gesagt, weißt du was, ich will es trotzdem mit euch machen, let's go. Und so kamen wir zum Case Snox.
Ja, cooles Beispiel. Ich glaube, das ist nicht einfach, dann gerade auch natürlich dann so solche Themen abzulehnen, beziehungsweise auch Nein zu sagen. Da gehört auch eine ordentliche Portion, im Endeffekt Mut dazu, das umzusetzen. Und Mut ist ja dann direkt unser Stichwort für den zweiten Moment. Kommen wir zu dem Be-Bold-Moment. Was war, Julian, für dich dein Be-Bold-Moment?
Ich würde behaupten, der Umzug hier rüber. Weil da haben wir schon gesagt, wenn, machen wir es richtig. Und wollen wir diesen Step gehen. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier ins neue Office umzuziehen. Wir sind sehr, sehr happy. Es ist noch zum Teil, wie man sehen kann, Baustelle. Aber ja, das würde ich sagen, war mein so Be-Bold-Moment.
Und wenn dann final alles steht und alle Steckdosen angebracht sind und was dazugehört, dann hat sich das ja auf jeden Fall auch gelohnt.
So ist es.
Sehr schön. Und dann kommen wir zu unserem letzten Moment. Einmal groß gedacht, wo könnte es hingehen? Was ist groß? Was ist dein Be-Visionary-Moment?
Ja, also Be-Visionary, beziehungsweise wo soll es hingehen, wurde ich schon des Öfteren gefragt. So richtig eine Vorstellung, dass ich sage, wir müssen 50 Mitarbeiter sein oder wir müssen dies oder das, habe ich gar nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil für uns ist es immer noch total überragend. Ich habe gestern ein Gespräch mit jemandem geführt, was ich niemals gedacht hätte. Wir haben aktuell so tolle Cases, die wir betreuen dürfen, so tolle Anfragen, wo wir tatsächlich auch in der Lage sind, dass wir uns entscheiden dürfen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Und dementsprechend möchte ich gar nicht, glaube ich, jetzt limitieren mit meinen Gedanken, wo es hingehen soll. Ich möchte, dass wir uns treu bleiben, dass wir norddeutsch bleiben können und ehrlich heraussagen können, was wir denken, dass wir weiterhin so tolle Partnerschaften haben. Also ich glaube, jeder unserer Kunden, würde ich behaupten, spricht von uns nur in hohen Tönen. Und das möchten wir gerne beibehalten. Ich glaube, das ist so das mein Ziel für das die nächsten Jahre, dass wir uns treu bleiben.
Ja, das ist doch ein super schönes Ziel. Ja, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, wie es allgemein auf dem App-Markt weitergeht, welche E-Com-Brand auch 2025 entscheidet, hey, eine App ist sinnvoll. Julian, vielen Dank für deine Insights und vielen Dank, dass du bei uns im Podcast vorbeigeschaut hast.
Ebenfalls, vielen lieben Dank.
Danke auch an alle Hörerinnen fürs Zuhören. Das war tatsächlich die letzte Folge dieser Staffel. Wir haben in den vergangenen Folgen viele Insights zu allen Trends gegeben, die 2025 relevant sein werden. Die Zusammenfassung von allen Trends findet ihr natürlich in unserem E-Book. Der Link dazu in den Shownotes. Damit ihr die ganzen Trends und alles, was wir die letzten Wochen mitgegeben haben, in Ruhe durcharbeiten könnt, werden wir euch jetzt eine Woche Pause geben und dann in zwei Wochen zurück sein mit unserer neuen Staffel. Es sind bereits neue Folgen geplant, beziehungsweise auch schon im Kasten, und ich verspreche euch, das wird ein sehr spannendes Thema, es ist highly relevant. Von daher, ihr könnt euch definitiv darauf freuen. Bei Spotify könnt ihr natürlich auch Kommentare zu den Folgen schreiben, also schreibt da gerne mal rein, was ihr denkt, welches Thema die neue Staffel haben wird, und natürlich bin ich mal gespannt, ob jemand von euch da den richtigen Riecher hat. Ansonsten freue ich mich, in zwei Wochen euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut!
Wow, 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 was Michi nicht weiß, dass wir einen eigenen Song über die Newcom Academy geschrieben haben. Hintergrund des Ganzen ist eine von ungefähr mal wieder 100 Millionen Wetten, die gerade bei uns laufen. Wir haben nämlich gesagt, dass wir es schaffen, 10 Academies zu verkaufen in einer bestimmten Zeit. Dafür dürfen wir dann als Team gemeinsam 2 Tage während der Woche Skifahren. Und warum genau einen Song, fragt ihr euch? Ganz einfach, schaut einfach mal auf unseren Socials vorbei. Da findet ihr in den nächsten Tagen die Auflösung. Und bis dahin, viel Spaß mit unserem Song. Conversions are low, frustrations high. Unlock the secret to make ads fly. Boost your brand, level up today. Newcom Academy shows the way. Kampagnen chaotisch, Sales bleiben aus. Und statt Erfolg fliegt das Brutschild raus. Du willst Meta meistern, Ads wie ein Pro. Doch dein Dashboard zeigt, no, no, no. Was du brauchst, sind Profis, die dir zeigen, wie deine Sales in Rekordzeit steigen. Die Academy zeigt dir, wie's richtig geht. Vom ersten Klick, bis dein Business steht. Lernen, wachsen, Ads, die rocken. Newcom bringt dich auf die Socken. Ads wie ein Boss, Sales durch die Decke. Wir bringen Strukturen, die chaotische Strecke. Keine Frage bleibt offen, wir sind am Start. Dank My Waves wissen nur Expertenstandard. 12 Stunden Inhalt, verständlich und klar. So wirst du im Marketing unschlagbar.
Ob Kampagnen skalieren oder Ads optimieren, bei uns lernst du alles, um zu dominieren. 24/7 Support für dich am Start, keine Frage bleibt offen, das ist unsere Art. Bald flattern die Sales rein, das ist klar. Kein Raten, kein Chaos, nur Ergebnisse und Fame. Also, worauf wartest du? Pack es an. Mit uns an der Seite, dein Erfolg fängt an. In der Academy lernst du's von Grund auf genau. Meta-Skills wie ein Boss, das weißt du jetzt auch. Conversions are low, frustrations high. Unlock the secret to make ads fly. Boost your brand, level up today. Newcom Academy shows the way. Conversions are low, frustrations high. Unlock the secret to make ads fly. Boost your brand, level up today. Newcom Academy shows the way.